Das Jesusbild der Urgemeinde. Die Evangelien hätten vom neutestamentlichen Kanon aus nicht diese Wirkung auf die geschichtliche Entwicklung der Weltkultur gewinnen können, wenn nicht aus ihnen Jesus als ein Gesamtanblick hervorgetreten wäre. Mit Aphorismen und Anekdoten, auch wenn sie unter sich in einigem Zusammenhang gestanden hätten, wäre es nicht getan gewesen. Die Überlieferung war nicht dazu verurteilt, nur Lehre zu bleiben. Sie durfte Bild werden. Punkt 1. Da empfiehlt es sich denn zunächst zu ermitteln, welche typischen Charakterzüge die Urgemeinde in ihrem Jesusbild überhaupt gesammelt hat. Der Abstand vom großen göttlichen Vorbild zur eigenen Schwäche und Nichtigkeit ließ jene Urchristen an dem unüberwindlichen Gotteshelden auch in seiner irdischen Niedrigkeit vor allem den Kämpfer gegen das Böse und also den Willensmenschen sehen. Sein Ziel war, auf Erden für eine Gottesherrschaft Raum zu schaffen. Ich bin gekommen, um den Feuerbrand auf die Erde zu schleudern, und wie wünschte ich, sie stünde schon in Flammen. Lukas 12, 49. Die scharf durchgreifende Entschlossenheit von durchaus kriegerischer Art wird gezügelt durch eine entsprechende Klugheit und Überlegung, wie sie dem Feldherrn eigen ist. Oder welcher König, der im Begriff steht, einem andern König eine Schlacht zu liefern, setzt sich nicht vorher hin und hält Kriegsrat, ob er mit 10.000 demjenigen die Spitze biete, der mit 20.000 gegen ihn vorstößt. Lässt es sich nicht machen, so wird er, solange jener noch im Anzuge ist, durch Abgesandte um Frieden bitten. Lukas 14, 31 folgende. Betonungen des Willensaktes werden Jesus unbedenklich in den Mund gelegt. Das einmal gesteckte Willensziel muss unverwandt im Auge bleiben. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, eignet sich nicht für das Gottesregiment. Lukas 9, 62. Stellt sich Widerstand entgegen, so lodert Zorn empor. Weg mit dir, Satan! Matthäus 4, 10. Und das gleiche zu seinem Hauptjünger Petrus. Weiche hinter mich, Satan! Matthäus 16, 23. Im Hochzeitssaal sitzt ein Mensch, der kein Festgewand anhat. Von dem heißt es, bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Weg plagen und Zähne schnattern. Matthäus 22, 13. Mit ebensolcher zorniger Verfluchung enden die drei Erstgleichnisse des jüngsten Gerichts. Von den 10 Jungfrauen, von den Talenten, von den Schafen und Böcken heißt es, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Matthäus 25, 12. Böser und träger Diener, du wusstest doch, dass ich ernte, wo ich nicht säte, und dass ich da zusammenraffe, wo ich nicht ausgebreitet habe. Mein Geld musste also bei den Bankleuten hinterlegt werden. Bei meiner Rückkehr hätte ich mein Kapital mit Zinsgenuss neu abgehoben. Nehmt ihm sein Talent und gebt sie dem, der die 10 Talente hat. und werft den unnützen Diener in die äußersten Finsternisse. Dort gibt es die Wegplagen und das Zähneschnattern. Matthäus 25, 26 folgende. Macht, dass ihr wegkommt, mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das bereit steht für den Teufel und seine Engel. Matthäus 25, 41 folgende. Und der Edelmann, der eine Königskrone gewinnen will, gibt seine ungetreuen Diener mit den Worten preis. Und was diese Leute da anbelangt, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihnen gebiete, schafft sie von hinnen und macht ihnen vor meinen Augen den Garaus. Lukas 19, 27. Nicht milderes Los wird dem Gewissenlosen über seine Untreue ertappten Hausverwalter zuteil. Er wird ihn in Stücke legen und ihm das Schicksal der Ungetreuen bereiten. Lukas 12, 46. Auch an harten Ausdrücken für die Anhänger einer Gegenpartei fehlt es nicht. Die falschen Propheten, Raubwölfe, Matthäus 7, 15, König Herodes, ein Fuchs, Lukas 13, 32, die Kananäer, Hunde, Matthäus 15, 26, die Pharisäer, Schlangenbrut, Matthäus 12, 34, die Schriftgelehrten, Otterngezücht, Matthäus 23, 33, der Baum faul, Matthäus 7, 17, das Salz dumm geworden, Matthäus 5, 13. Wenn er schon in einen Kampf trat, war es auch nur der Wortkampf, dann führte Jesus, wie seine Gegner ihm vorhielten, eine absichtlich verletzende Sprache. Meister, mit diesen Reden beschimpfst du auch uns. Lukas 11, 45. Unerbittlich lautet seine Kampfansage, wo sie erfolgen muss. Bildet euch nicht ein, ich sei da auf Erden Frieden zu bringen. Das Schwert nicht den Frieden zu bringen, bin ich da. Ich bin da, den Menschen mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Matthäus 10, 34 bis 36. Mit dieser kriegerischen Auffassung des Heilandes hat die Urgemeinde nicht zuletzt ihrer eigenen Kampfeslust ein Denkmal gesetzt. Sie mag die zweifellos vorhandenen tatsächlichen Andenkensbestände, dass Jesus tatsächlich so heftig werden konnte, in einer nicht mehr nachzuprüfenden Weise noch hier und da unterstrichen und verschärft haben. Das entfloß dann ihrem Temperament. Eigene, schärfste Angriffslust, von der sie erfüllt war, spiegelt sich in der schroffen Kampfansage, die sie Jesus zuschreibt. Mit solchen Randzügen wächst sich seine Gestalt legendenhaft zum wilden Mut, ja zur Grausamkeit semitischer Recken aus, heißen sie nun Simson oder sonst wie. Punkt 2. Wir fassen deshalb an der synoptischen Überlieferung noch ihre unzweifelhaft epische Natur ins Auge. Diese Überlieferung befand sich, während sie sich bildete, in einer Lage nicht unähnlich der Lage großer epischer Nationallieder. Es handelte sich darum, einen für heldenhaft empfundenen Lebenslauf an die Nachwelt weiterzugeben. Aber während der Liedstoff auf irgendeine bereits gestaltete Sage zurückgriff, sah sich der epische Ausdrucksdrang der Urgemeinde auf eine Erinnerung an den irdischen Umgang mit dem zu verherrlichenden Herrn Christ angewiesen. Dass dies im Zusammenhang mit einer Missionslehre geschah, wobei der Überzeugungs- und Erziehungszweck in den Vordergrund trat, tat der epischen Ausgestaltung zweifellos Eintrag, aber zügelte zugleich die freie Eigenmacht der Fantasie, die sich innerhalb der synoptischen Kompilation zu einer eigentlich dichterischen Ausschmückung nicht aufschwingen konnte, gewiss zum Heil für das Bedürfnis der Nachwelt nach zuverlässiger Kunde. Auch rief ja nur höchstens ein gelegentlicher Einfall dem Rande entlang zur Verwendung novellistischer Arabesken in Einzelzügen, nicht aber der Rumpf des vorzutragenden Stoffes nach dem Dichter, abermals unserer nachträglichen Belehrung zum Heil. Die zeitliche Nähe des Stoffes und zugleich dessen natürlich geschichtliche Gebundenheit boten eben der Gestaltung von vornherein ein ziemlich hartes, durch die Möglichkeit der Nachprüfung geschütztes Material. Da aber des Dichters Hand leichtes Traumgewölk zu ballen verlangt, so war einer Ausübung echten Dichterhandwerks durch den Stand der Dinge gesteuert. Dieses Kultinteresse am Kyrios wirkte somit auf den geschichtlichen Bestand der in der Gemeinde zusammengetragenen Jesus-Memorie aufbewahrend. Wenn etwas bei diesem eigentümlichen Verfahren Schaden litt, so war es weniger die geschichtliche Treue als der Lebensgehalt der kultisch in Sicherheit gebrachten Erinnerungsstücke. Diese büßten den Umriss ihrer Gestalt kaum ein, aber sie schrumpften in sich zusammen, wie uns aus dem oft schablonenhaften Verfahren der Synoptiker klar wird. Sofern Mumien Urkunden sind, und sie sind es gewiss in weitgehendem Maße, sofern ist auch das synoptische Evangelium ein für die historische Bearbeitung verwendbares Dokument geworden. Als die zusammenhaltenden Wickelbänder dieser Einbalsamierung haben eben nicht nur die literarischen Formen, sondern auch die mehr oder weniger typisierenden Charakterzüge zu gelten. Und wenn wir zu entscheiden haben, was denn an dieser Einbindung der Textmumie überwog, das erstarrende oder das erhaltende Element, also die Schablone oder der originale Anschauungszug, so hat der Mangel einer dichterischen Behandlung, zu der alle Veranlassung fehlte, die inhaltliche Substanz für eine echte Jesus-Memorie recht eigentlich erschaffen. Hat auch nicht Schöpferatem im hochkünstlerischen Sinne den Stoff angeblasen, Gottlob nicht, wie wir vom historischen Interesse aus wiederholen, so halten ihn mit Haften und Klammern eben diese zahlreichen Einzelteilchen wie sie die Urgemeinde in ihrer Sammlung zusammentrug, sinngemäß zusammen. Und wenn auch von vielen dieser naiven Kleingefäße, ja vielleicht von ihrer Mehrzahl, zuzugeben ist, was schon von den formal-literarischen Einzelheiten galt, dass Gemeindereflexion sie färbte oder eher noch entfärbte, so war doch eine in ihrer Art wertvolle Gemeindepsychologie hier beflissen, den Überlauf der sich verströmenden Jesusseele in herzugetragenen Schalen aufzufangen. Die anekdotische Form und der spontane Zufall retteten die synoptische Überlieferung. Bei einer gleichförmigen Summe blieb es aber nicht. Die Auswahl erfolgte zugleich als Bewertung der einzelnen Teile. Es haben sich im Entstehungsvorgang der synoptischen Überlieferung für das zu erschaffende literarische Jesusbild, dem die Anstrengung galt, allenthalben herrschende Charakterzüge herausgearbeitet. Einzelne dieser Charakterzüge übernehmen dabei einen Oberbefehl. Punkt 3. Die Evangelien sind in der Ausgestaltung der Jesuserinnerung mit drei Typen zu Werke gegangen, von denen zwei mehr auf Stolz und Adel, wenn nicht gar auf Ehrgeiz und Überhebung hinweisen würden, wäre nicht der dritte das ausgesprochene Gegenteil davon und zudem den beiden andern überlegen. Die Synoptiker typisieren freilich noch nicht in dem Maße, wie es dann der vierte Evangelist systematisch tut. Aber das von ihm auf die Spitze getriebene Verfahren lag schon jenen im Blute. Markus hat dem Landrabbi Jesus okkulte Beziehungen zur Dämonenwelt beigelegt. Matthäus unterstreicht dessen Beziehungen zur spätjüdischen Schriftreligion. Lukas legt Wert darauf, dass Jesus doch auch noch der Welt zugewendet erscheint. Hinter ihnen steht unmittelbar die Urgemeinde und hinter ihr wieder das urwüchsige, kaum schon irgendwoher entstellte Jesus-Andenken selbst. Der Spielraum der Vermutung ist für uns mit der Urgemeinde selbst abgegrenzt. Was nicht zum irdischen Jesus gehörte, gehört sicherlich ihr. Wie wir es auf die eine oder andere Seite verteilen, ist unsere Sache. Es stehen uns auch im Zweifelsfall sicher Anschauungen zu Gebote, die nicht über zwei Generationen hinter Jesus zurückliegen. Immer stehen wir auf einem sehr frühen Teil urchristlichen Bodens. Auf ihm wuchsen auch die drei Typen. Das erste symbolische Attribut, an dem sich die Urgemeinde wahrscheinlich mitschaffend betätigte, ist Jesus der Davidide. Nicht anders als Paulus, Römer 1,3, hielt auch die ganze Urgemeinde Jesus für einen leiblichen Angehörigen des altisraelitischen Königsgeschlechts, also für einen Nachkommen des sagenhaften Königs und Psalmsängers David. Mag diese Annahme im Hinblick auf die geschichtliche Wahrscheinlichkeit allen Zweifeln ausgesetzt bleiben, so lässt sich die Vermutung doch auch im engeren Sinne hören. diese Herkunft aus Davids Samen nach dem Fleische, Römer 1,3, mag unter die Aufschlüsse fallen, die Paulus in mündlicher Unterredung von Petrus oder vom Herrenbruder Jakobus empfing. Wurde solches im nächsten Jüngerkreise geglaubt? Das kananäische Weib, Matthäus 15,22, der Blinde von Jericho, Markus 10,47 folgende, die staunende Menge angesichts einer besessenen Heilung, Matthäus 12,22 folgende, das jauchzende Gefolge beim Einzug in Jerusalem, Matthäus 21,9, die huldigenden Kinder im Tempel, Matthäus 21,15 folgende, nennen Jesus alle mit dem Nebennamen Sohn Davids. Sonst war er ihnen der Rabbi, Markus 10,51, und der Prophet aus Nazareth, Matthäus 21,11. Es ist genügend bezeugt, dass mit Serubabel Mitglieder des judäischen Königsgeschlechtes aus dem Exil zurückgekehrt sind. Die Propheten Haggai 2 und Zacharia 4,6 folgende wollten noch messianische Hoffnungen auf sie setzen. Der Stammbaum, den Matthäus 1, 1-16 und Lukas 3, 24-38 aufnahmen, mag zum Beweise dienen, dass die beteiligten Geschlechter ihn nie aus den Augen verloren haben. Es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, dass Jesus Davidide wirklich war, als dass seine Familie dafür galt und wohl selber daran glaubte. Es stünde dann ein solches volkstümliches Gerücht etwa der noch heutigen Geltung marokkanischer Scherife als Nachkommen des Propheten oder der innerschweizerischen Meinung gleich, im Unterwalden stamme jeder zweite Mann vom seligen Bruder Klaus ab. Das christologische Dogma der Urgemeinde kann an eine Meinung angeknüpft haben, von der ihr bekannt war, dass Jesus sie von sich selber hatte. Hand in Hand damit geht ein zweites Symbol, das sich noch als das Größere erweisen sollte, die Erzeugung vom Gottgeiste. Nicht wer sein ferner Ahnherr, sondern wer sein nächster leiblicher Urheber war, beschäftigte die Urgemeinde über die Maßen, nachdem erst sein wirklicher Zivilstand, er sei Josefs Sohn, nicht mehr für ausreichend erachtet wurde. Die zuverlässige Auskunft war nur in den Heiligen Schriften erhältlich und an sie wendete man sich nicht umsonst. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Jesaja 7,14. Das Gemeindedogma einer jungfräulichen Geburt ohne Beiziehung eines irdischen Vaters berief sich auf den Erfüllungsgrund des Weissagungsbeweises. Nun geschah dies alles, damit sich erfülle, was der Herr durch den Propheten verkündet hatte, als er sprach, Matthäus 1,22 folgende. Die schlichten Schlüsse der Gemeindetheologie durchliefen folgenden Zirkel. Der irdische Jesus kam nach seinem Leben,
Matthäus 8, 29, 14, 33, Markus 3, 11, 5, 7, Lukas 4, 41, 8, 28
und sterben,
Matthäus 27, 40, 54,
zu schließen, nicht anders als Sohn Gottes gewesen sein. Die Schrift hat diesen Sohn Gottes immerzu vorher verkündet, eben mit der missverstandenen Jesaja-Stelle über das junge Weib. Da nun dieser geweissagte Gottessohn ein irdischer Mensch war, muss ihn der höchste Gott einmal leiblich erzeugt haben, und zwar in einem reinen Frauenschoße, also durch Empfängnis einer keuschen Jungfrau, somit unbefleckt, indem die Befruchtung durch den Heiligen Geist erfolgte. Diese natürliche Vaterschaft ist auf theoretisch spintisierendem Wege entstanden, im klügenden Gehirn priesterlich-theologischer Grübler, eine künstliche Ausschwitzung. Das gesunde Gut der Urgemeinde rückte freilich ebenfalls an Jesus die göttliche Vaterbeziehung in die Mitte seiner Lehre und seines Gebetes. Das Vaterideal erfüllt nach allen Seiten hin den urchristlichen Gottesglauben. Jene natürliche, geschlechtlich vermittelt gedachte Vaterschaft eines Gottes bei einem Menschen kann gewiss in der literarischen Fassung, wie die Vorgeschichte bei Lukas und noch begrifflicher bei Matthäus, je in den beiden ersten Kapiteln, sie festgehalten haben. Von griechischem Einfluss theogonischer Fantasie und damit vom urchristlichen Hellenismus herrühren. Aber die Empfänglichkeit dafür kann schon auf dem Boden semitischer Religionsart geweckt gewesen sein. Im babylonischen Sin-Hymnus wird einer der zahllosen Götter des Pantheons immerzu als Vater, Nanar, angerufen. Herr der Kopfbinde, kräftiger junger Stier, mit starken Hörnern, vollkommenen Gliedmaßen, lasurfarbenem Bart, voller Üppigkeit und Fülle. Vater, Erzeuger der Götter und Menschen, deine geliebte Gemahlin, die Gnädige, Herr, ruhe, rufe sie dir zu, der Held, dein geliebter Sohn, Herr, ruhe, rufe er dir zu. Man kann sich auf vorderasiatischem Boden den Vatergedanken im Hinblick auf Göttliches gar nicht verbreitet und eingewurzelt genug vorstellen. Wird ja sogar durch ihn die trivialste Zugehörigkeit des Alltags heute noch im Orient ausgedrückt. Wer ein Kamel besitzt oder reitet, heißt Vater des Kamels und so weiter. Demgegenüber erscheint nun zweifellos die göttliche Vaterbeziehung in der Verkündigung des Jesus überhaupt keiner naturreligiösen Vorstellung fähig, namentlich, weil in allen Herrenworten der Redequelle, die eine Vateranrufung oder ein Vatergleichnis enthalten, auch die leiseste Spur eines geschlechtlichen Zuges schlechthin fehlt. Dadurch wirkt die Vaterbeziehung in Jesu Munde rein persönlich und somit umso echter. Wir haben es mit der Projektion des Vergleichs aus der häuslich-sittlichen Erfahrung hinüber und empor in die religiöse Sphäre zu tun. Die Vatererinnerung des Vaterverwaisten und nichts anderes hat die innige Vatervorstellung der Jesusreligion ausschließlich auf dem biografischen Erlebnisfelde ihres Urhebers hervorgebracht und der Gedanke mutet absurd an. Jesus hätte sich im naturreligiösen Sinn nicht Pneuma göttlicher Wahl, sondern sexualgöttlichen Samens für vaterlos erzeugt gehalten. Für das Verhalten der Gemeindeglieder folgte daraus Kindesgesinnung, Gehorsam. Im Vorbilde des Heilandes verkörperte es sich. So gelangte die Urgemeinde zu ihrem dritten Symbol. Es spiegelte Jesus von seiner irdischen Seite in einer durch und durch menschlichen Eigenschaft. In ihr sammelte sich die elementare Spur seines Erdenlebens. Jesus verkörperte der Urgemeinde das ebionitische Ideal des Gehorsams in der Demut. Die historische Betrachtung kommt schwerlich darum herum, der urchristlichen, vorhellenistisch-palästinischen Gemeinschaft einen ausgedehnten, aus zahlreichen Einzelidealen sich zusammenfügenden Gesamtidealismus beizulegen, der mit dem philosophischen Idealismus der griechischen Bildung rein nichts zu schaffen hat. Vielmehr ist es der Idealismus der Apokalyptik, an dem die Evangelien teilnehmen, und dieser ist weitgehend auch nur der in Erregung geratene Idealismus der spätjüdischen Stillfrommen, die abseits vom geräuschvollen Nationalismus der offiziellen Politik eine innige Gottesfurcht pflegen. Das Demutsideal ist aus der Spruchweisheit in den Jesuskreis eingedrungen. So lesen wir am Schluss des Spruchbuchs des Siraziden: Kehrt ein bei mir, ihr Ungebildeten, und verweilt im Hause der Bildung. Wie lange noch soll es euch daran gebrechen und eure Seele heftig danach dürsten? Ich öffnete meinen Mund und redete: Verschafft euch Weisheit, die ohne Geld zu haben ist. Euer Nacken beugt unter ihr Joch, und eure Seele nehme Zurechtweisung an. Nahe ist sie dem, der sie zu haben wünscht, und der sich selbst hingibt, findet sie. Seht sie selbst, wenig habe ich mich abgemüht und habe für mich viel Erholung an ihr gefunden. Es freue sich eure Seele über Gottes Güte, und nicht sollt ihr zu Schanden werden, wenn ihr mich lobt. Tut euer Werk, wenn noch nicht seine Zeit ist, und es wird euch euer Lohn gegeben werden zu seiner Zeit. Jesus Sirach 51, 23 bis 30. Wie sehr die Urgemeinde sich das Ideal des Demütigen mit wörtlichem Anklang an die obige Sirachstelle aneignete, beweist einer der schönsten Sprüche der Redequelle, der Heilandsruf, wie man ihn nennt, Matthäus 11, 28 bis 30, der auch in Paulus nachwirkt. Ich ermahne euch durch die Sanftmut und Leutseligkeit des Christs, 2. Korinther 10, 1. Daran schließt sich das Ideal der Bedürfnislosigkeit oder auch der Einfalt, das in den Testamenten der 12 Patriarchen und unter diesen wieder besonders im Testament Issachar sein Lob findet. Wandelt in Einfalt des Herzens, denn offensichtlich ruht auf ihr das göttliche Wohlgefallen. Der Einfältige begehrt nicht Gold, den Nächsten übervorteilt er nicht, nach mannigfaltiger Speise verlangt ihn nicht, ausgezeichnete Kleidung will er nicht, lange Zeit zu leben setzt er nicht voraus, sondern wartet allein den Willen Gottes ab, und die Geister des Irrtums vermögen nichts gegen ihn, denn er weiß nicht, die Schönheit eines Weibes auf sich wirken zu lassen, weil er sonst durch Verdrehung seinen Verstand befleckt. Nicht wird Neid in seine Gedanken kommen, nicht brennt Missgunst seine Seele aus, und nicht sinnt er auf Erwerb in Habsucht. Er wandelt nämlich in Aufrichtigkeit des Lebens und sieht alles in Einfalt, ohne mit den Augen die Schlechtigkeiten von der Verführung der Welt aufzunehmen, damit er nicht etwas von den Geboten des Herrn verdreht sieht. Bewahrt nun das Gesetz Gottes, meine Kinder, und erwerbt euch die Einfalt und wandelt in Unschuld, ohne Vorwitz zu treiben mit den Geboten des Herrn und den Handlungen des Nächsten. Vielmehr liebt den Herrn und den Nächsten. Erbarmt euch des Armen und Schwachen. Das 5. Testament der 12 Patriarchen, das Testament Issachars 4, 5. Als die Verkörperung aller dieser idealen Eigenschaften erschien der Urgemeinde Jesus, offenbarte sich ihr dabei dieser demütige, bedürfnislose, sanftmütige und einfältige zugleich als Königssohn, Abkömmling von ältestem Patriarchenblut, ja, als wunderbarer Gottgezeugter. So enthielt für sie ein so offenbarer Widerspruch nur eine organische Vereinigung dieser Gegensätze. Punkt 4. Treten wir nun der Aufgabe näher, die sich aus diesem allseitig umschriebenen Sachverhalt der Forschung darbietet, so haben wir es mit dem Grundriss des Markus-Evangeliums zu tun, doch immer so, dass wir uns zuerst fragen, ob wir Jesus-Psychologie treiben oder eine Psychologie der Urgemeinde. Wohin uns die größere Vorsicht weist, liegt auf der Hand. Je mehr wir uns an die Urgemeinde halten mit unserer Annahme der Urheberschaft, desto sicherer werden wir auf dem Boden der Überlieferung stehen. Aber reichte unser Trachten nicht weiter, der irdische Jesus ginge leer aus. Wir fragen somit, und es ist das nun wichtiger als alles früher Gesagte. Welche Bestandteile des synoptischen Grundrisses sind auf ihre Geschichtlichkeit hin bewertet hochverdächtig und welche sind schwach verdächtig? Da sagen wir denn, vom Augenblick an, wo Jesus aus Galiläa zum Zuge nach Jerusalem aufbricht, bis zu seinem Untergange, haben wir ein biografisches Fragment, wenn auch teilweise in starker Übermalung vor uns. Das Gleiche ist nicht der Fall für die gesamte vorhergehende Partie des Überlieferungsstoffes. Daraus geht hervor für unser psychologisches Verfahren, dass wir im ersten Falle, also etwa für das letzte Drittel oder Viertel der synoptischen Erzählungen, in historischer Hinsicht besser gestellt sind als vorher. Wir wollen der Wichtigkeit wegen die betreffenden drei Schwellensprüche hierher schreiben. Markus sagt: Sie befanden sich aber auf dem Wege hinaufziehend nach Jerusalem, und dabei wanderte Jesus vor ihnen vorne weg. Markus 10, 32. Bei Matthäus heißt es: Und es geschah, als Jesus mit diesen Reden zu Ende war, wandte er sich weg von Galiläa und kam in die Gefilde Judäas jenseits des Jordans. Matthäus 19, 1. Endlich meldet Lukas: Und es geschah, als er den Weg einschlug nach Jerusalem, da ging er selbst mitten durch Samarien und Galiläa. Lukas 17, 11. In der Gesamttradition wird hier einheitlich ein durchlaufender Querstrich gezogen, der besagt, dass nun in der Gemeindeüberlieferung ein neues Kapitel anhebt, und zwar das letzte. Nun soll mit diesem Hinweis gewiss nicht behauptet werden, dass von nun an etwa gegenüber früher die Beschaffenheit der Überlieferung sich aufkläre und an und für sich größeres Zutrauen verdiene. Nein, das nicht. Sie fährt fort, an den bisherigen Mängeln zu leiden, die sich höchstens in etwas anderer Form geltend machen. Aber sie hat es fortan leichter. Das ist es, was man nicht übersehen darf. Mag es für die frühere Zeit der gehäufte Stoff und die gegensätzliche Reibung im Unterbringen von Reden und Erzählungen gewesen sein. Jeder der drei Synoptiker beweist auf seine Weise, dass ihm bis zum Zuge nach Jerusalem die Schwierigkeiten der Stoffbewältigung über den Kopf wuchsen. Er konnte der Fülle nicht Herr werden und blieb, jeder auf seine Gefahr, in ihr stecken. Sobald sich aber der synoptische Bericht Jerusalem nähert, spürt man die eingetretene Erleichterung. Wohl weichen alle drei noch voneinander ab, aber man sieht auch, sie leiden nun nicht mehr unter der Ratlosigkeit, die jeden von ihnen auf seine Weise vorher befiel. Die synoptischen Texte tragen dem Forscher ihre psychologische Ausdeutung geradezu als eine Pflicht an. Wir haben anzugeben, aus welchem Grunde. Wenn wir die drei ersten Evangelien mit der etwa gleichzeitigen pseudepigraphischen Literatur des Spätjudentums oder auch einigen jüngsten Bestandteilen des alttestamentlichen Kanons vergleichen, so fällt die sogenannte Spruchweisheit ins Auge. Sie ballt sich um einen Vorstellungskern, auch aus den ausgesprochen apokalyptischen Schriften ragt eine abstrakte Gestalt auf, eine Hypostase, ein Engelwesen. Es ist das die Weisheit oder Dogma. Da wir nun im Übrigen die synoptischen Evangelien ebenfalls zum apokalyptischen Schrifttum zu stellen haben, so sehen wir bei einer solchen Vergleichung ein, was für ein Umtausch da stattgefunden hat. Und die Weisheit wurde gerechtfertigt durch ihre Werke. Matthäus 11, 19, Lukas 7, 35. Heißt es einmal, womit die ganze Gattung der Evangelien in das Weisheitsschrifttum einrückt, da die Sophia Träger der Justificatio wird. Und anderswo? Deshalb auch sprach die Weisheit Gottes: Ich werde ihnen Propheten und Apostel senden, unter ihnen werden sie töten und verfolgen, damit verlangt werde Rechenschaft vom Blut aller Propheten, das vergossen wurde seit der Gründung der Welt bis zu diesem Geschlecht, von dem Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der zwischen Altar und Tempel unterging. Worauf dann im selben Atemzug Jesus weiterspricht: Ja, ich sage euch, Rechenschaft wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Lukas 11, 49 bis 51. Gerade eine Stelle wie diese letztere, die der Textkritik als Einschiebsel in die Quere kommt, zeigt die Loslösung der Evangelienform von der spätjüdischen Weisheitsliteratur dadurch, dass die abstrakte Sibylle durch ein historisches Konkretum verdrängt wird. Auch ein Blick auf Paulus bestätigt uns das. Vor seinem Übertritt in den urchristlichen Jesusverein, der durch Vollziehung der Taufe an ihm erfolgte, Argonauten 9, 18, hat er sich wahrscheinlich auch für eine solche himmlische Weisheit und Wesenheit ereifert, und was ihn überwältigte und bekehrte, war eben das durch nichts wegzuleugnende Ereignis, dass Gott sich nicht in einem Denkgebilde, sondern in Fleisch und Blut offenbart habe. Dass Paulus auch nach Erlangung dieser ihn völlig verwandelnden Einsicht jene von ihm nun preisgegebene Richtung auf eine himmlische Jogmachin immer noch mit sich trug, geht vor allem aus einer seiner Äußerungen nach Korinth hervor. Allerdings reden wir Weisheit unter Vollkommenen, aber keineswegs Weisheit dieser Welt, nicht in Worten erlernt von menschlicher Weisheit, aber wir sagen die Sophia Gottes im Mysterium, jene, die verborgen war, und Gott bestimmte sie vor den Zeitaltern im Hinblick auf unsere Verherrlichung, sie, die keiner der Machthaber dieser Welt kannte, denn hätten sie die Sophia gekannt, sie hätten den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Es soll sich keiner einer Einbildung hingeben. Meint einer weise zu sein in dieser Welt? Zum Narren soll er werden, damit er weise sei, denn die Weisheit dieser Welt ist Narrheit bei Gott. 1. Korinther 2, 6, 13, 7 folgende, 3, 18 folgende. So hat der apokalyptische Briefsteller Paulus auch nur mit der evangelischen Überlieferung vom irdischen Jesus die Chokhmah-Verehrung spätjüdischer Mystiker verabschiedet. Die Zweifel gegen die Geschichtlichkeit der Jesusgestalt kreiseln sich selbst immer enger ein, so dass man mit ihrer baldigen Liquidation innerhalb der ernsthaften Forschung rechnen darf. Nicht ein Gottwesen soll gröblich menschlichen Gehirnen entsprungen sein und ebenso wenig ein Mensch seinen Gottkult plötzlich gefunden haben, solches weist zurzeit der geistreiche und geschmackssichere Vertreter der Christusmythologie in Frankreich ab. Wohl aber sei mit einer Vergeistigung des Jahveismus auf dem Boden spätjüdischer Religiosität zu rechnen. Ein Hinweis, den wir ja selber in unseren Ausführungen nicht in den Wind zu schlagen meinen. Dass nun aber aus dem punktartigen Zustande messianischer Abstraktionen sich eine immerhin keineswegs blutleere Jesuserzählung der synoptischen Überlieferung automatisch umgebildet habe, als ginge ein lyrisches ganz von selbst in ein episches über, hört sich völlig unglaubhaft an und wird durch das von uns erwähnte, ungeheuer wichtige Geständnis des Paulus widerlegt. Was wollen wir denn weiter Zeugnis, wenn uns der eigentliche Grundzeuge für die Historizität Jesu versichert, er habe die jahveistische und zugleich nationalistisch-messianische Sophia-Wesenheit drangegeben, da er von den klammernden Organen des erdhaften Jesus ergriffen worden sei. Überhaupt scheint bei den gelehrten Juden, die sich dann zum Urchristentum schlugen, der Übertritt aus dem überwältigenden Eindruck der Geschichtlichkeit erfolgt zu sein. Der Täufer hat die Chokhmah nicht verdrängt, wohl aber Jesus. Ein gewisser Jude namens Apollos, aus Alexandrien stammend, ein beredter Mann, kam nach Ephesus in den Schriften sehr bewandert. Er war unterwiesen im Wege des Herrn und war leidenschaftlich vom Geist entflammt. Nun kommt eine Übermalung des Redaktors. Während in den benützten Akten eher ein Hinweis enthalten war, dass Apollos, statt Jesus nachzutrachten, von dem er ja noch nichts wissen konnte, damals noch die messianische Weisheitshypostase zum Inhalte seiner eifrigen Frömmigkeit erhob, genau wie Paulus auch. Er predigte und lehrte mit Fleiß, obschon er nur die Taufe des Johannes kannte. Er begann offen in der Synagoge zu reden. Priscilla und Aquila, die ihn hörten, nahmen ihn zu sich und lehrten ihn genau den Weg Gottes gehen. Argonauten 18, 24 folgende. Die Verflüchtigung oder Verhärtung des Göttlichen, wie sie die spätjüdische Spekulation der Spruchbücher oder der apokalyptischen Traktate pflegte, ist durch etwas ganz Neues aus dem Felde geschlagen. Diesem Eindruck verdankte das Urchristentum in seinen palästinischen Anfängen die meisten Proselyten aus den Kreisen der pharisäisch gebildeten Intellektuellen, wie man sie wohl nennen darf. Diese besonders auffallenden Bekehrungen zu einer Sekte, die ja gerade die Ungebildeten in sich vereinigen wollte, scheinen die eben ausgeführte Ursache gehabt zu haben. Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, damit du das Sehvermögen wiedergewinnest und erfüllt werdest vom Heiligen Geiste, und alsobald fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Argonauten 9, 17b, 18. Schärfer kann auch Psychologie den Beweggrund zur epochemachenden Umwandlung einer apokalyptischen Enderwartung in eine spezifisch evangelische nicht ausprägen, als es eben doch die historisch so unzuverlässige Apostelgeschichte des Lukas in seinen Mitteilungen über die hellenistische Konversionen vermag. Propheten und Doktoren Barnabas, Simeon, Niger, Lucius von Kyrene, Mannaen, Milchbruder des Tetrarchen Herodes und Saul, Argonauten 13, 1. Ihrer aller einstige Überzeugung mag sich unter der Wucht der urchristlichen Beteuerung gebogen und verändert haben. Das Heil Gottes hat aufgehört, bloß Weisheit zu sein. Es ist erschienen in menschlicher Gestalt, kein dunkles Orakel mehr, nein, die helle, deutliche Offenbarung mit dem blendenden Lichtcharakter, auf den sich später die Duketen beriefen. Anstelle des abstrakten Vorstellungskerns ist ein konkreter Wahrnehmungskern getreten. Die Jesus-Memorie ist Erinnerung an die Wirkung, die ein Mensch auf Erden in einer Umwelt ausübte. Die Evangelien stellen deshalb eine eigene Literaturgattung dar, die ihresgleichen nirgendwo hat, weil im größeren Rahmen des allgemeinen apokalyptischen Schrifttums sich diesmal der Inhalt um einen historischen Kern herumlegt. Jener fantastische Trieb aller Apokalypsen, der auch in den Evangelien sich nicht verleugnet, bei ihnen mäßigt und zügelt er sich, weil das historische Element in ihnen nicht dem Rande entlang flackert, wie sonst bei allen apokalyptischen Anspielungen auf die Zeitgeschichte, sondern dank einem biografischen Kern unbedingt zentral eingelagert ist. Daraus erklärt sich die originale Natur der synoptischen Überlieferung. Eine Gemeinschaft, eine religiöse Sekte, dachte ihrem Urheber nach, das war historisch gewertet, Jesus, wie er war, wenn er war. Aber sie dachte ihm nach mit der eigenen Furcht und Sehnsucht. Und das war dann Jesus, wie sie ihn sahen. Wer den synoptischen Jesus also anders nachzuzeichnen gedenkt, als dass uns Psychologie dabei die Hand führt, entfernt sich jedenfalls aus dem Dienste geschichtlicher Forschung, die er dann an irgendeine Dogmatik abzutauschen für gut findet. Das von der Urgemeinde erschaute Jesusbild in seinem Wesen, das heißt mit diesem seinem Charakter des erschaut Wordenseins zu erfassen, setzt auch bei unseren Lesern psychologischen Sinn voraus. Es liegt uns ein einzigartiges Beispiel seelischer Qualität vor. Jede Art von Qualität kann stets nur persönlich ihre Würdigung finden. Immer entscheiden dann die rückwärtigen Verbindungen des Urteilenden. Trifft das gar historische Quellen an, so ist äußerste Vorsicht geboten in der Zulassung von Beurteilungsmomenten, die naturgemäß subjektiven Ursprungs sind. Desto gründlicher gilt es, die besondere Beschaffenheit der Überlieferung auszunützen. Das bedeutet in unserem Fall, vorwegzunehmen sei methodisch die Tatsache, dass in der synoptischen Jesus-Schilderung verhältnismäßig oft auch von Johannes dem Täufer die Rede ist.